Marco und Tanja, bleibt ihr bitte gleich mal da. Weil es so schön war im ersten Gottesdienst, machen wir das Experiment nochmal. Danke, ihr zwei. Wir haben gerade gesungen, Your goodness is running after me. Das ist ja ein Vers, der kommt aus Psalm 23, wo steht, nur Güte und Gnade werden dir folgen dein Leben lang. Darf ich euch vorstellen, das ist Herr Gnade, ja? Und das ist Frau Güte, ja? Und ich bin ein Kind Gottes, ja, habe Jesus angenommen. Und wenn ich durch die Gegend laufe, dann folgen mir die beiden, ne? Und je schneller ich laufe, desto mehr Schwierigkeiten haben die mir zu folgen, ne? Und je mehr Sperenzchen ich mache. Was muss ich tun, damit die beiden mich überhaupt einholen? Ja, ich darf stehen bleiben. Ich darf zur Ruhe kommen vor Gott. Wenn du willst, dass Gott dich einholt mit seiner Güte, mit seiner Gnade, dann komm vor ihm zur Ruhe. Und im Stillsein liegt deine große Kraft, denn er will deine Kämpfe kämpfen. Amen. Danke, ihr zwei. Ja, ihr Lieben, wir reden heute über das liebe Geld. Und ich sag's euch ganz ehrlich, für mich ist es schon der Umgang mit Geld und auch was es so in mir verursacht, so ein Drahtseilakt, wo ich so meine Schwierigkeiten habe, manchmal auf der anderen Seite anzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mir geht's jedenfalls so. Und ich habe Gott gefragt, hey, was willst du deinen Leuten mitgeben jetzt, wenn ich da predigen darf, ja? Und das Erste, was er gesagt hat, sag ihnen, dass ich sie liebe. Gott liebt dich. Er liebt dich viel mehr, als du dir das vorstellen kannst. Epheserbrief ist es, glaube ich, sagt Paulus. Er betet, dass wir die Höhe, die Tiefe, die Breite Gottes erkennen. Je mehr wir die Liebe Gottes erkennen, desto besser wird auch das Leben mit Gott, desto mehr wirst du ein Segen für andere sein. Lass dir gesagt sein, Gott liebt dich viel mehr, als du dir das annähernd vorstellen kannst. Er hat seine Gottheit verlassen, ist auf die Erde gekommen, ein Mensch geworden, um dich zu erretten. Wenn du Gott wärst, würdest du deine Gottheit verlassen für irgendwelche widerspenstigen Menschen, die mit dir nichts zu tun haben wollen. Genau das ist es, was Jesus gemacht hat. Das Thema Geld ist wirklich für uns, besonders als Christen, sehr wichtig, weil das Geld kein neutraler Faktor ist, sondern Geld möchte Gott sein. Geld möchte auch Gott sein in deinem Leben. Die Frage ist, was willst du? Wer soll dein Gott sein? Und stell dir mal vor, du könntest dich positionieren. Wenn hier null ist, Geld spielt gar keine Rolle in meinem Leben oder ist mir nicht so wichtig, hat keinen Stellenwert. Und da drüben ist 10, Geld hat den höchsten Stellenwert in meinem Leben. Wo würdest du dich da positionieren? Welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben? Und dann möchte ich dich fragen, welchen Stellenwert hat Jesus in deinem Leben? Wo würdest du dich da positionieren? Und ich gebe ehrlich zu, als ich mir diese Fragen gestellt habe, habe ich gemerkt, dass die beiden Werte sehr nah beieinander sind. Welchem Stellenwert ich Geld einräume und welchem Stellenwert ich Jesus einräume. Warum ist nochmal eine ganz andere Frage, ja? Also spielen sicher auch Prägungen und solche Dinge eine große Rolle. Genau. Nur, ich fand diese Betrachtung sehr interessant, das mal wirklich visuell für mich auch klar zu kriegen, welchen Stellenwert räume ich Geld eigentlich ein und wo steht Jesus, ja? Und ich mag dich wirklich ermutigen, da ehrlich mit dir selber zu sein. Ich möchte euch ein bisschen Orientierung geben, was euch in dieser Predigt erwartet. Wir werden uns noch ein paar Anfangsgedanken über Geld machen und uns dann fragen, birgt Geld und Reichtum denn ein Risiko? Muss ich da etwa sogar aufpassen? Wir reden über biblische Prinzipien für Wohlstand und Geld. und fragen uns, was ist denn der Zweck von Geld und Reichtum? Dann werden wir es noch mal ein bisschen genauer anschauen, was für Prinzipien haben wir bezüglich Reichtum und Geld, speziell in der Gemeinde, dem sogenannten Leib Christi, der Gemeinschaft aller Gläubigen, hier in der City Church, aber auch in Ingolstadt und weltweit. Und ein Punkt, der vielleicht erstmal ein bisschen komisch erscheint, ist hier, der heißt, lenke dein Herz. Wie kann ich mein Herz geschickt an die Dinge bringen, wo ich es haben möchte? Da gibt es einen Zusammenhang. Ich werde dann zusammenfassen und euch ermutigen, ein persönliches Gebet für euch selber zu formulieren, je nachdem, wo ihr da gerade steht und was Gott euch aufs Herz gibt. Welche Bedürfnisse glaubst du denn mit Geld erfüllen zu können? Wofür sparst du? Wofür gibst du Geld aus? Und was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Also wenn ich an mein Sparkonto denke, dann verbinde ich da so ein bisschen Sicherheit damit, ne? Und ich denke, das geht doch dem einen oder anderen so. Und so können wir uns mit Geld scheinbar Dinge erkaufen. Sei es Freiheit, sei es Sicherheit, sei es Spaß, Urlaub, ja? Und natürlich Essen und Trinken, vollkommen klar. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott, Jesus, will all deine Bedürfnisse erfüllen. Er will all deine Bedürfnisse stillen. Paulus schreibt es im Philipperbrief 4, Vers 19 so super. Mein Gott, aber er will allen euren Mangel ausfüllen. Und zwar nicht nach deiner Sparbüchse, sondern nach seinem Reichtum. Nach seinem Reichtum. Welcher Reichtum ist denn größer, deiner oder Gottes Reichtum? Gott will all deinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum. In Herrlichkeit in Jesus Christus. Psalm 37 drückt das auch nochmal ganz wunderbar aus im Vers 25. Da sagt der Psalmist, ja, ich bin jung gewesen und ich habe schon ziemlich viel von meinem Leben gelebt. Ich bin alt geworden und doch habe ich nie einen Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen, seine Kinder um Brot betteln. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast und hast dir deine Sünden von ihm vergeben lassen, dann bist du dieser Gerechte vor Gott. Und dann bist du in dieser Stellung dieses Psalms hier. Und da sagt der Psalmist, nie habe ich jemanden wie dich verlassen gesehen. Da spricht er dieses Bedürfnis an nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach Freundschaft. Und niemals habe ich deine Kinder um Brot betteln sehen. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Und oftmals drängen Eltern ihre Kinder in Berufe, die ihnen gar nicht gut tun, weil sie denken, dass sie damit gut finanziell versorgt werden. Ja, wir Eltern wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Und hier sagt der Psalmist, wenn du dieser Gerechte bist, brauchst du dir um deine Kinder keine Sorgen machen. Amen. Gott will uns versorgen, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und Gott ist kein Knicker, sondern er ist großzügig. Und wenn du mit Jesus lebst, dann ist es nicht nur wichtig, dass du lernst zu geben, sondern auch, dass du lernst zu empfangen. Mach die Hände auf und empfange. Wenn ich so da stehe, wie soll ich da was empfangen, ne? Also, ja, mach deine Hände auf. Wissen wir eigentlich noch, wie gut es uns geht? Ja? Wenn ein Kind am Boden liegt und tobt, weil es keine PS5 bekommt oder kein neues Handy bekommt, ja? Sind das wirklich die relevanten Dinge, um die es geht hier in unserem Leben? Wenn ihr dieses Kind anschaut, nach was hat es ein Bedürfnis? Hat es ein Bedürfnis nach einem Urlaub? Hat es ein Bedürfnis nach einem Auto? Ich glaube nicht. Die Welt ist viel einfacher, als wir denken. Und deshalb stelle ich einfach ganz bewusst die Frage, birgt Reichtum und birgt Geld Gefahren? Und Ich behaupte jetzt mal, dass alle oder fast alle, die wir hier sitzen, zu den reichsten Menschen auf der Welt gehören. Wer von euch hat ein Auto? Hebt doch mal bitte kurz die Hand. Also, dann gehört ihr de facto zu den reichsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Das ist ein Fakt. Lukas 16, Vers 11. Wenn du treu mit Geld bist, dann vertraut Gott dir das Wahre an, was auch das Wahre immer ist, ja? Umgekehrt, sagt Lukas, pass auf, wenn du mit dem ungerechten Mammon, damit ist Geld gemeint, nicht treu bist, wer wird euch dann das Wahre anvertrauen? Also wenn du im Reich Gottes eine Rolle spielen willst, wenn du im Reich Gottes für Gott etwas bewegen willst, wenn du willst, dass er dir wertvolle Dinge anvertraut, dann ist es wichtig, dass du gut mit Geld umgehst. Da gibt es einen Zusammenhang. Die Bibel geht sogar so weit, Markus 14, Vers 19, 4, Vers 19, redet von dem Betrug des Reichtums. Und was macht dieser Betrug des Reichtums? Er erstickt, er bringt Fruchtlosigkeit. Ja? Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen, die dringen ein und ersticken wen? Das Wort Gottes. Die ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wenn du dich betrügen lässt vom Reichtum, wenn du dein Ding drehst um Sorgen und um was du noch alles horten willst und mehr haben willst, dann kannst du noch so viel in der Bibel lesen, wie du willst. Es wird erstickt. Der Same, dieses Wort Gottes, was in dich reinfällt, wird erstickt. Und unfruchtbar. Das heißt, du bringst für Gott keine Frucht. Wenn du nun fruchtbar sein willst, sorge dich nicht. Ja, lass dich nicht von deinem Reichtum betrügen und schau dir keine Prospekte an. Ganz einfach. Ja, ganz praktisch. Ja, da siehst du Dinge, die du nicht brauchst und auf einmal denkst du, das brauche ich. Ja? Also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ne? Auf einmal denke ich, das bräuchte ich. Ja? Und die Bibel warnt uns ausdrücklich ganz stark vor Geldgier. Paulus schreibt das an sein geliebtes Kind im Glauben, Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 10. Sagt, die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Dass jemand etwas die Wurzel alles Bösen ist, das findest du bezüglich zweier Themen meines Erachtens in der Bibel. Das eine ist Geldliebe und das andere ist Stolz. Ja? Nämlich, diese Leute, die sich dieser Geldliebe hingegeben haben, sie sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Also wenn du vom Glauben abirren willst, weil du dir viele Schmerzen zufügen willst, dann sei geldgierig. Hört sich doch alles toll an, oder? Ist eine gute Verheißung dahinter. Sei einfach geldgierig, du wirst vom Glauben abirren und du wirst dir selber viele Schmerzen verursachen. Was für Bibelprinzipien lesen wir über Wohlstand und Geld? Und ich weiß nicht, inwieweit euch das klar ist. Es gibt weit über 1000 Bibelstellen über Geld. Aber lange nicht so viele über Liebe. Geld ist eins der zentralsten Themen in der Bibel. Und ich habe euch jetzt nur ein paar mitgebracht, keine Angst, ne? Erstes Prinzip, ganz wichtig, bittet und so wird euch gegeben. Das heißt, wenn du wirklich einen Mangel hast, wo du dauerhaft merkst, hoppla, das passt so nicht, dann bitte Gott einfach und er wird dir geben. Ganz einfaches Beispiel. Die Kinder waren größer und ich hatte dann wieder so das Bedürfnis, ich würde gerne Mountainbike fahren, ja? Und dann habe ich so gemerkt, ich schaue bei eBay Kleinanzeigen, aber ich kenne mich gar nicht mehr mit Mountainbikes aus. Ich bin vor 10, 15 Jahren aus dem Geschäft ausgestiegen. Und dann habe ich nachdem ich zwei Monate im eBay Kleinanzeigen geguckt habe, habe ich gemerkt, ich habe Gott gar nicht richtig mit einbezogen in meine Aktionen. Und habe dann zu Gott gesagt, du weißt doch, was ich für ein Mountainbike brauche. Kannst du mir nicht eins besorgen, was ich auch bezahlen kann und was für mich taugt? 24 Stunden später sagt meine Frau zu mir, du, ein Bruder aus einer anderen Gemeinde, zu dem hast du ja schon über 15 Jahre keinen Kontakt mehr, hat dir geschrieben, er hätte ein Mountainbike für dich. Am selben Tag fahre ich dahin, kaufe dieses Mountainbike und er hat mich noch im Preis runtergehandelt. Er hat es eigentlich teurer reingeschrieben gehabt und hat mir dann noch 1000 Sachen mit dazugegeben. Ja? Und das siehst du, wie großzügig Gott ist, wenn du ihn wirklich bittest. Und er möchte auch in jede Kleinigkeit mit einbezogen werden. Wir lesen im letzten Buch des Alten Testamentes in Maleachi Kapitel 3, Vers 10 von dem sogenannten Zehnten. Was ist der Zehnte? Im Alten Testament war es so, dass die Leviten, die den Priesterdienst verübt haben, die haben ja nicht gearbeitet. Ja? Und die und alles, was im Tempel passiert ist und was im Priesterdienst passiert ist, musste ja irgendwie finanziert werden, musste auch versorgt werden. Und deswegen galt das Prinzip, okay, jeder bringt 10% von seinen Einnahmen quasi dafür ein ins Reich Gottes, in den Tempeldienst. Ja? Und dann sagt er hier, das lesen wir hier nicht, aber das sagt Gott vorher zu dem Volk, hey, ihr betrügt mich, ihr bringt den Zehnten nicht mehr ein. Und dann sagt Gott hier, prüft mich doch, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Da steht jetzt nicht, ob das materiell ist oder in irgendwelchen anderen Sachen. Ja, es geht generell um Segen. Und dieses Prinzip, das haben wir als Christen auch jetzt im neuen Bund mit Jesus Christus übernommen im Prinzip und sagen, okay, jeder gibt von uns im Prinzip so den Zehnten und investiert ihn ins Reich Gottes. Das ist ein gutes Prinzip. Ja, im neuen Bund mit Jesus Christus gibt es keinen Zwang. Ja, aber wenn du diesen Segen erfahren willst, dann gib deinen Zehnten und du wirst sehen, Gott schüttet in großer Fülle auf dich herab. Segen. Dann hat mich doch glatt vor 20 Jahren ein Bruder gefragt, Marco, willst du den Segen jetzt brutto oder netto? Ich hätte ihn fast brutto, so, wisst ihr, so. Na? Das Schlimme ist, er hat recht gehabt. Ja? Und das hat an mir genagt über eine lange Zeit und irgendwann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich bin bereit, noch mehr in dein Reich zu investieren, weil ich weiß, du bist ein guter Gott und es steht hier, du wirst die Segensfenster öffnen. Und ich habe es erlebt und als ich noch nicht mal gläubig war, war mir schon klar, ich kann mir in Ingolstadt niemals eine Immobilie leisten. Wir haben ein Haus gekauft vor 2 Jahren, ja, und es ist so gut wie bezahlt, ja. Es ist total krass. Es ist ein Wunder, dass ich gar nicht selber, es ist Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. Ja? Weil ich Gottes biblischen Prinzipien gefolgt bin. Und was ganz wichtig ist, wir lesen das in Sprüchen Kapitel 8, 18, 20, 21, so Lieblingsverse von mir. Da steht, Weisheit bringt Reichtum. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, dass du weise wirst. Und was ist der Anfang aller Weisheit? Gottesfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Und dann frage ich mich, wo kommt denn meine Weisheit her? Und Paulus beantwortet diese Frage ganz klar im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. Gleich am Anfang sagt er, Christus, Jesus Christus ist unsere Weisheit. Ja, wir brauchen die nicht selber zu produzieren oder schlaue Bücher zu lesen. Jesus ist unsere Weisheit. Und wenn du Jesus immer mehr in dein Leben reinlässt und immer mehr ihn in den Mittelpunkt stellst, dann folgen diese anderen Dinge auch. Ja? Gönne anderen und dir wird selbst gegönnt werden. Stell dir mal vor, du bist noch nicht verheiratet, du sehnst dich nach einer Frau, nach einem Partner oder nach einem Mann. Ja, also bin jetzt mal von mir ausgegangen, ne? Und kannst du es jemandem anders gönnen, dass er glücklich verheiratet ist, obwohl du es vielleicht selber noch nicht bist? Ich finde es schon heftig. Gerade Singles sind da doch immer wieder auch so leidgeprüft, sage ich mal. Und gleichzeitig ist es so, je mehr du anderen gönnst, desto mehr kriegst du selber. Mit dem Maß, sagt Jesus, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Da geht es ums Gönnen, da geht es aber auch ums Geben. Also im Prinzip steht da ja, wer gibt, gewinnt. Ne? Wenn du gibst, kriegst du wieder. Wer gibt, gewinnt. Und der Sprücheschreiber, der fasst das so schön zusammen in Sprüche 11,24 und sagt, hey, da sehe ich Leute auf dieser Welt, ja, die schmeißen den ganzen Tag mit Geld und Sachen um sich. Du kriegst noch was und du brauchst noch was und du. Und die sind am Ende des Tages noch reicher als vorher. Und dann gibt's andere, die denken, sie haben wenig und müssen alle sparen und sparen mehr als notwendig ist. Und sie sind am Ende des Tages ärmer als vorher. Und da frage ich mich doch, zu welcher dieser Leute will ich gehören? Will ich der sein, der austeilt und noch mehr bekommt? Oder will ich der sein, der zu viel spart und noch ärmer wird? Also zumindest kognitiv ist es mir klar, ich will der sein, der ausgibt und mehr kriegt. Ne? Manchmal sieht sie mir aber auch ganz anders aus, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist nicht immer so einfach, wie ich es darstelle. Fakt ist, wir dürfen bitten, dass uns gegeben wird, und wir dürfen anderen geben und uns wird noch mehr gegeben werden, weil Christus unsere Weisheit ist. Christus ist unsere Weisheit und es ist auch mit Wohlstand verbunden. Das ist mit gefüllten Schatzkammern verbunden, steht in Sprüche 8. Und dann frage ich mich doch, wenn Gott uns so viel Reichtum schenkt und schenken will, was ist denn der Zweck von Reichtum und Geld? Man sieht ja immer wieder in den Zeitungen so, ja, da gibt es jetzt einen neuen Lotto-Millionär und der hat so und so viel gewonnen. Wenn du ein paar Jahre später drauf schaust, die machen meistens keine gute Entwicklung, diese Leute. Und das liegt in erster Linie darum, dass sie den Zweck von Geld und Reichtum nicht verstanden haben. Was ist der Zweck von Geld und Reichtum? Der Marco hat es vorhin schon gesagt. Ich habe es hier ganz bewusst, habe ich Sachen rausgelassen, um diesen Handlungsstrang, das klar zu kriegen, dass Gott zu Abraham sagt in 1. Mose, ich will dich segnen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da steht nicht, du sollst ein Segen sein, dann werde ich dich segnen, sondern umgekehrt. Lerne zu empfangen bei Gott. Lerne erstmal zu empfangen bei Gott und dann kannst du auch weitergeben. Du kannst nur das weitergeben, was du empfangen hast. Also kümmere dich darum, dass du empfängst. Bleib stehen, dass Frau Güte und Herr Gnade dir nahe kommen können. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, in den Versen 10 und 11, auch nochmal so schön, dass er sagt, er aber, also Gott, gibt dem Seemann Samen, er reicht ihm Samen damit. Im Seemann sind es mal wir gemeint, ja? Und er gibt uns auch Brot zur Speise. Und er möge euch die Saat geben, darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Warum? Sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit. Sodass ihr in allem reich werdet, um zu geben. Ja? Wir kriegen Segen, um diesen Segen weiterzugeben. Ich möchte euch das mal visualisieren. Das hat vor ein paar Wochen schon mal jemand gemacht. Wir Christen, wir sind Gefäße. Wir sind nicht die Quelle. Das ist mal ganz wichtig, das zu verstehen. Die Quelle ist Jesus. Ja? In dem Moment, wo du denkst, du bist die Quelle von etwas, du bist die Quelle von etwas Gutem, stehst du meines Erachtens ganz schön in Gefahr. In dem Moment, wo du verstanden hast, dass du ein Gefäß bist, kann Gott dich wirklich gebrauchen. Und das Gefäß ist nicht so wichtig, sondern das, was da reinkommt, ist wichtig. Stell dir vor, du bist das Gefäß. Gott kommt jetzt und schüttet in dich Segen rein, segnet dich. Und irgendwann fließt du über und gibst und gibst und gibst und gibst. Das ist wie ein toller Brunnen. Du bist selber voll, du hast selber genügend und du kannst noch anderen weitergeben. Ist das nicht wunderbar? Das wünscht sich Gott für unser Leben. Gleichzeitig reden wir im englischen Sprachgebrauch ganz häufig von den sogenannten Broken Vessels, von den zerbrochenen Gefäßen. Und da kann man jetzt viel rein interpretieren. Ja, wir sind zerbrochene Gefäße, wir sind weit davon entfernt, so zu leben, wie Gott sich das eigentlich vorstellt, befürchte ich. Und wir sind teilweise, ich rede es auch von mir, doch schon auch lädiert. Und warum kann Gott so ein zerbrochenes Gefäß noch viel besser benutzen? Stellt euch mal einen zerbrochenen Tonkrug vor, wo Risse drin sind. Der ist zwar noch einigermaßen ganz, aber er hat so Risse drin. Da läuft ja automatisch was raus. Dieses zerbrochene Gefäß gibt automatisch was weiter. Und deswegen gefällt mir dieses Bild von dieser Flasche so gut, dass ich heute Nacht doch hergestellt habe. Stellt euch vor, die Flasche, also wir sind diese Flaschen, ne? Und jetzt kommt Gott und schüttet Segen hier rein, ja? Was seht ihr? Die Flasche wird voll und unten kommt sofort wieder was raus, ein Segen für andere. Ja? Und die Flasche bleibt dennoch voll. Es ist wichtig, dass die Flasche empfängt, damit sie unten wieder weitergeben kann. Und die Flasche gibt automatisch weiter, weil sie eben nicht mehr ganz ist, weil sie teilweise gebrochen ist. Ja? Und deswegen benutzt Gott zerbrochene Gefäße aus meiner Sicht so gerne, weil die einfach weitergeben, ob sie wollen oder nicht. Sie können nicht anders, ne? Sie haben einfach Risse. Ja, danke dir, Ramon. Sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit. Ja, das ist der Zweck des Reichtums. Dass wir freigebig weitergeben können. Prinzipien im Leib Christi. Die Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe, da behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, so eine Vermutung von mir, dass diese Dinge auch bei Nichtgläubigen funktionieren. Ja, wenn du gibst, wirst du bekommen. Und manche Leute haben ja gesagt, ja, ich glaube nicht an Gott, aber mein Geschäft läuft schlecht. Und dann hat ein Christ gesagt, pass auf, gib den Zehnten und du wirst sehen, dass dein Geschäft gut läuft. Und die haben das erlebt und sind dadurch zum Glauben gekommen. Ja? Gott hält sich an seine Versprechen. Das ist wie ein physikalisches Gesetz. Physikalisches Gesetz der Schwerkraft. Ja? Ihr habt schon mal was von Erdanziehung gehört und habt schon mal was von Gewicht gehört. Dieses Ding hat ein paar Gramm Gewicht und wir haben Erdanziehungskraft. Funktioniert. Sein göttliches Prinzip hat Gott geschaffen. Und genauso hat Gott geistige Prinzipien geschaffen, Prinzipien im Umgang auch mit Geld, vielleicht auch mit Zeit, die sagen, wenn du gibst, wenn du anderen zumisst, dann wirst du es wieder bekommen und zwar mehr als das. Ja? Es ist ein Prinzip, das gilt in unserem Universum. Und jetzt gibt es auch Prinzipien, die gelten speziell für den Leib Christi. Ein Galaterbrief schreibt Paulus in Kapitel 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. An Gläubigen wie Ungläubigen. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also an den Gläubigen. Das heißt, er sagt im Prinzip, schaut, dass es den Leuten, den Gläubigen gut geht, dass sie auch wieder ein Segen sein können für anderen. Und Paulus spricht auch an anderer Stelle von einem Ausgleich. Zum Beispiel, er sammelt ja diese Liebesgabe ein für die Gemeinde in Jerusalem, wo damals eine Hungersnot war. Und da sagt er, ja, ihr seid jetzt reich und da ist zu wenig und da sollte jetzt ein Ausgleich stattfinden. Ja? Er möchte, dass es dem gesamten Leib Christi, also allen Gläubigen gut geht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir erstmal schauen, wie geht es denn unseren Leuten hier, ja? Wie geht es uns selber? Wie geht es der Gemeinde? Und der Apostel Johannes warnt uns wirklich ganz stark im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 17 und sagt, wer aber diese Güter dieser Welt hat, sei es Geld, sei es Zeit, sei es Wohnung, und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt. Wie bleibt denn dann die Liebe Gottes in ihm? Wie soll das funktionieren? Wenn du deinen Bruder leiden siehst und gehst nicht hin und hilfst ihm und drehst dich um und machst tralala, wie soll da die Liebe Gottes in dir bleiben? Und wie oft verschließen wir die Augen? Ich denke es besonders auch an verfolgte Christen weltweit. Ja, die in Gefängnissen sitzen, wo Elternteile regelrecht abgeschlachtet wurden, wo Kinder entführt wurden, zwangsverheiratet wurden. Berührt dich das noch? Und die Bibel verwendet, der Heilige Geist verwendet hier nicht, wie ursprünglich erwartet, das Wort Kardia für Herz, sondern verwendet das Wort Splanchnon. Ja? Dieses Wort kommt 5, 6 Mal in der Bibel vor. Und dieses Wort steht vom jüdischen Sprachgebrauch eher für, dass es dich jammert, dass du mitfühlst. Es geht um die Eingeweide, dass es dir schlecht geht, weil es dem anderen schlecht geht. Und das ist das, was Paulus auch sagt. Wenn irgendwo jemand in der Welt, ein Christ, Not leidet, dann solltest du so tun, als würdest du es selber erleben. Ne? Leiden wir Not, weil es anderen Christen auf der Welt schlecht geht? Wenn du willst, dass die Liebe Gottes in dir bleibt, dann öffne dein Herz für deine notleidenden Brüder und Schwestern. Ich denke ja gerade vielleicht auch an, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, gibt es ältere Leute, die würden sich vielleicht mal wünschen, dass sie jemand besucht, ja? Ganz einfach. Die sitzen den ganzen Tag alleine daheim und sind einsam, ja? Wie kann ich mein Herz geschickt lenken dahin, wo es hin soll? Dieser Punkt erscheint jetzt erstmal ein bisschen artfremd in einer Predigt über Geld. Aber ich zeige euch den Zusammenhang. Jesus ist da ganz klar und sagt in Matthäus 6, Vers 21, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und hier wird Kardia verwendet. Kardia für Kraft, für Herz, für aber auch Gedanken. Und ich habe das früher immer so gelesen, habe mir gedacht, ja, jetzt denke ich zu viel an Geld oder zu viel an das, was ich will. Oh, und da ist auch mein Herz. Ich bin echt ganz schön böse. Ne? Ich bin ganz schön, bin nicht gut. Ne? Irgendwann habe ich mal gemerkt, dass man diesen Vers auch andersrum lesen kann, kann sagen. Da, wo ich meinen Schatz hinbringe, da wird auch mein Herz sein. Da, wo du dein Geld investierst, wo du deine Zeit investierst, da wird auch dein Herz sein. Dafür schlägt dein Herz. Ich mache es euch mal ganz plastisch. Das ist das Herz vom kleinen Marco, ja? Und der Marco hat einen Schatz, ja? Ja, fette Geldbörse, ja? Und wenn der Marco jetzt will, dass sein Herz für dieses Schlagzeug da drüben schlägt, dann macht er Folgendes. Er wirft sein Geld darüber und was passiert? Das Herz folgt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Dein Herz folgt dahin, wo du deine Schätze investierst. Ja? Mikrofon. Mein Herz schlägt fürs Mikrofon. Ja? Ich erzähle euch ein Beispiel. Vor ungefähr 4 bis 6 Wochen hat Gott mir aufs Herz gelegt, dass ich einem jungen Moslem 100 Euro schenken soll. Das hat mich auch erstmal ein bisschen Überwindung gekostet. 100 Euro sind für mich sehr viel Geld. Jetzt wollte der das erst gar nicht annehmen. Dann hat er es angenommen, weil ich wusste, er hat Geldprobleme. Und das Erste, was ich gemerkt habe, der Beschenkte bin ich. Er hat mein Herz erkannt. Er hat dann gemeint, Marco, du bist wirklich ein Herzensmensch. Und der Beschenkte war ich. Ich habe Stunden später danach war ich noch glücklich beseelt von diesem Erlebnis. Und auch Wochen später habe ich noch immer wieder an diesen Menschen gedacht, obwohl ich den fast gar nie zu Gesicht bekomme. Weil ich mein Geld dahin gepackt habe, war auch mein Herz dort. Weil mein Schatz dort ist, ist auch mein Herz dort. Ja? Es ist ein Prinzip, du kannst es ausprobieren, es wird funktionieren. Investiere du in Gottes Reich und dein Herz wird folgen. Wenn du dich zu viel für die Güter dieser Welt interessierst, pack deine Kohle und tu sie ins Reich Gottes. Und dann wird dein Herz folgen. Dann werden deine Gedanken folgen, dann werden deine Gefühle folgen, dann wird das ganze Wesen folgen. Ich fasse gleich zusammen. Vorerst noch die Frage, was legt Gott dir so aufs Herz? Ja? Wo sind deine Herzensorte? Wo möchte Gott dein Herz, deine Gedanken, deine Ressourcen haben? Schließ doch mal kurz die Augen und frag Gott einfach mal, hey, wo möchtest du mich haben? Wo möchtest du mein Herz haben? Und wenn das so ist, dann fang an und schaufel Geld dahin. Es gibt einen bekannten Unternehmer, ich glaube Henry Thoreau hieß der. Der hat irgendwann angefangen und hat gesagt, ich tue jetzt ab sofort 90% von dem, was ich an Gewinn habe, nicht mehr quasi als Gewinn horten, sondern sofort wieder ins Reich Gottes investieren. 90% vom Einkommen. Ja? Und nach einiger Zeit hat er folgende Feststellung gemacht. Er hat gesagt, ich stehe hier mit meiner kleinen Schaufel in meinem Unternehmen und schaufel Geld ins Reich Gottes. Und Gott steht draußen mit seiner Schaufel und schaufelt wieder Geld in mein Unternehmen rein. Das Problem ist nur, Gott hat die viel größere Schaufel. Ja? Der hat es wirklich ganz praktisch gemacht. 90% von seinen Einnahmen, von dem, was er wirklich hatte an Sachen, die reinkamen, hat er wieder investiert. Wer gibt, gewinnt. Gott lässt sich nicht lumpen, da kannst du 100%ig sicher sein. Ich fasse zusammen. Ich behaupte, die meisten von uns, die wir hier sind, sind reich beschenkt, leben in großem Wohlstand. Wenn du ein Auto hast, gehörst du zu den reichsten Menschen auf dieser Welt. Gott will deine Bedürfnisse stellen und sie sind ihm auch wichtig. Hüte dich vor Geldgier und Geldliebe, weil damit kannst du dir Riesenschaden zufügen. Und beachte Gottes Prinzipien bezüglich Geld. Wer gibt, gewinnt. Wer gibt, gewinnt. Wer gibt, gewinnt. Und überleg dir mal, was wirklich der Zweck deines Reichtums ist. Nämlich, dass du ein Segen für andere bist dadurch. Und mach dir das wichtig, was Gott wichtig ist, nämlich, dass es seinen Leuten gut geht. Öffne dein Herz für die Leiden deiner Mitgeschwister. Und lenke dein Herz an die Orte, wo auch Gottes Herz ist. Ich möchte dich noch ermutigen, dass du für dich jetzt ein persönliches Gebet formulierst. Ja, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wie du zu Geld stehst, aber ich glaube, dass Gott zu dir gesprochen hat und dass du daraus ein Gebet formulieren kannst. Ich schließe dann ab. Lieber Herr Jesus, du siehst, wie sehr uns das Geld auch manchmal fesselt oder wenn was kaputt geht oder sonst was oder Risiken da sind. Und ich bitte dich, dass du uns und unsere Gedanken, unser Wesen mehr von Geld entkoppelst und dass du dich auf den Thron setzt und dass wir dich immer auf diesen Thron lassen. Hilf uns auch freigebig zu sein, vor allen Dingen gegenüber den Leuten, die es wirklich nötig haben, dass wir ihnen weitergeben. Amen. Wir feiern heute noch Abendmahl. Das Abendmahl ist eines der wenigen Rituale, das uns Jesus für unser Leben gegeben hat. Und er möchte, dass wir uns durch das Abendmahl daran erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter in deinem Leben angenommen hast, dass du an diesem Abendmahl teilnimmst. Wenn du Jesus noch nicht als Herrn und Retter angenommen hast und noch nicht mit ihm durchs Leben gehst, ist das völlig okay. Gleichzeitig möchte ich dich dann auch ermutigen, dass du das Abendmahl nicht nimmst. Wie kann ich Jesus als Herrn und Retter in meinem Leben annehmen und warum ist es wichtig? Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass da platzen dir die Füße, wenn du darüber nachdenkst. Das kannst du nicht erfassen, das kannst du wirklich nicht erfassen. Und zwar liebt er dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Jesus hat seine Gottheit aufgegeben, steht in Philipper 2. Er wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an und hat sich foltern lassen und grausam hinrichten lassen an einem Kreuz. Warum? Weil er durch diesen stellvertretenden Opfertod am Kreuz für alles bezahlt hat, was zwischen uns und Gott steht. In der Bibel steht im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es heißt, Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind, nennt Gott Zielverfehlung und die trennen uns von Gott. Und mit Tod ist hier diese Trennung von Gott gemeint. Ja? Und dann geht dieser Vers weiter. Die Gnadengabe Gottes aber ist das Leben in Christus Jesus, das ewige Leben. Nämlich, wenn du glaubst und dieses Geschenk annimmst, das Jesus für dich am Kreuz bezahlt hat, mit seinem Leben, dann hast du ein neues Leben. Und das Jesus für dich bezahlt hat am Kreuz ist ein Geschenk. Das kannst du dir nicht durch fromme Gebete oder sonst was erkaufen, sondern nur dadurch, dass du Jesus die Ehre gibst und sagst, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden und ich nehme dieses Geschenk jetzt an, das du für mich bezahlt hast. Und der zweite Punkt ist, Gott liebt dich so sehr, dass er mit dir durchs Leben gehen möchte. Deswegen lesen wir im Johannes Kapitel 1, allen aber, die Jesus aufnahmen in ihre Gedanken, in ihre Gefühle, in ihr Wesen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, allen, die an seinen Namen glauben. Lade Jesus in dein Herz ein, diese Herzenstür, ja? Die kannst nur du von innen aufmachen. Das ist wie so eine Tür, die hat von außen einen Knauf. Jesus wird dir nicht aufmachen, nicht aufbrechen. Aber du kannst von innen deine Herzenstür öffnen und Jesus reinlassen. Er steht da und sagt, hey du, ich möchte in dein Herz kommen, ich möchte mit dir leben. Ich spreche jetzt ein Gebet und wenn ihr diese Entscheidung für euch treffen mögt, wirklich dieses Geschenk von Jesus anzunehmen und ein Leben mit Jesus zu beginnen, dann mag ich euch ermutigen, das einfach laut oder leise mitzubeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass du deine Gottheit verlassen hast, dass du Mensch wurdest, dass du einen grausamen Tod gestorben bist und alles nur deswegen, weil du für mich am Kreuz bezahlt hast, für alle meine Schulden, für alles, was mich von Gott trennt. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du wieder auferstanden bist, dass ich durch dich ewiges Leben habe. Bitte komm in mein Leben, bitte lebe du mit mir, ich will mit dir leben. Amen.